Also was besonders ist, dass das die Plansequenz oder der Long Take wirklich ein ganz zentrales Stilmittel von Cuarón sind. Also das sind Teil seines dezidierten Filmstils als Regisseur. Dass man so konsequent eigentlich im ganzen Werk das immer wieder einsetzt, ist selten. Und Cuarón hat sich dadurch zu einem der bedeutendsten Long-Take-Stilisten des 21. Jahrhunderts entwickelt.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen ist und dynamische Kamerafahrten in den Fokus rückt, sogenannte Plansequenzen. Für heute haben wir uns vorgenommen, über den Regisseur Alfonso Cuarón zu sprechen, der Plansequenzen immer wieder meisterhaft einsetzt. Hallo Michael.
Hallo.
Wer den Namen Alfonso Cuarón hört, im Zusammenhang mit Plansequenz oder Kamerafahrt, denkt vermutlich als erstes an die 13-minütige Plansequenz, mit der der Film Gravity beginnt, oder?
Tja, das ist eine gute Frage. Also Gravity ist natürlich der bekannteste Film, den Cuarón gemacht hat, der erfolgreichste Film, den er gemacht hat. Ich frage mich aber, ob man tatsächlich an dieses Stilmittel zuerst denkt, wenn man an Gravity wiederum denkt. Und es ist ja auch nicht nur diese Anfangssequenz in dem Film, die eine Plansequenz ist, sondern der ganze Film setzt sich aus solchen langen Sequenzen zusammen. Und das ist ja die Besonderheit an Cuarons Stil, dass er in seinen ganzen Filmen mit Plansequenzen arbeitet. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch einer dieser Fälle und auch einer dieser Filme, wo man das beim ersten Anschauen vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt. Man spürt natürlich, dass gerade Gravity eine unglaubliche Immersion mit sich bringt und man da hineingerissen wird in das, was wir da im Weltall sehen. Aber man achtet noch nicht so sehr vielleicht darauf, was eigentlich mit der Montage ist oder eben wie viele Schnitte gibt es überhaupt in diesem Film, weil man natürlich von ganz vielen anderen Dingen auch irgendwie beeindruckt ist und eigentlich kommt ja auch noch der 3D-Effekt dazu, es ist ja eigentlich ein 3D-Film, aber wenn man ihn dann mal unter diesem Gesichtspunkt anschaut, dann ist es wirklich ganz erstaunlich, mit wie vielen langen Einstellungen er arbeitet. Also er ist nicht komplett ungeschnitten, es gibt ganz viele sichtbare Schnitte. Aber insgesamt ist er schon aus diesen Sequenzen zusammengesetzt. Ja, also es gab sogar manche im Team, die gesagt haben, weil Gravity ist ja letzten Endes komplett, wenn man so will, am Computer entstanden. Also das Einzige, was echt ist an diesem Film, sind die Gesichter von Sandra Bullock und George Clooney. Und der Rest ist mehr oder weniger am Computer entstanden. Und selbst die Sequenzen, die wir sehen mit Bullock und Clooney, sind zusammengesetzt aus mehreren Takes. Also es ist nicht, da wurde nicht sozusagen der beste Take ausgewählt, sondern es wurde aus verschiedenen Takes das Ganze verbunden. Wir nehmen es aber als eine Einstellung wahr. Und das hätte man natürlich noch viel weiter auf die Spitze treiben können. Man hätte diesen Film auch komplett in einer einzigen Kameraeinstellung präsentieren können. Aber sie haben sich genau überlegt, wenn wir Schnitte setzen, wo setzen wir die? Und dann hat es auch einen Grund, ja. Also gerade eben an diesem Anfangssequenz, die zieht uns ja in dieses Geschehen hinein. Die stellt uns die Figuren so ein bisschen vor, die reparieren da an diesem Space Shuttle herum und dann plötzlich kommt eben dieser Weltraumschrott angeflogen, der sozusagen eine Katastrophe auslöst und dazu führt, dass Sandra Bullock weggerissen wird und ins dunkle Weltall hineintaumelt. Und wir sehen sie sozusagen am Ende dieser Einstellung, wie sie immer kleiner wird und immer weiter in das Schwarze sich dreht. Und natürlich hätte jetzt die Kamera da dranbleiben können und hätte wieder irgendwie näher zu ihr hinfahren können. Also das hätte man dann alles am Computer gemacht. Aber es ist halt viel stärker sozusagen, sie da wegwirbeln zu sehen und dann einen Schnitt als so eine Art Akzent zu setzen.
Nicht ganz so bekannt wie diese Szene, aber umso eindrucksvoller ist die fast 5-minütige Plansequenz, der Angriff auf ein Auto durch einen bewaffneten Mob in Children of Man. Was zeichnet die aus?
Tja, also diese Sequenz ist schon erstaunlich, weil man sich erstmal überlegt, wie haben die das gemacht? Aus einem fahrenden Auto heraus gefilmt, diese doch sehr aufwendige Actionsequenz. sie haben auch lange überlegt, wie sie das machen sollten, ja, und sie hatten auch überlegt, sollen sie vielleicht komplett das mit Greenscreen machen, also im Studio und dann halt mit allen möglichen Computertricks nachhelfen, haben sich aber bewusst dagegen entschieden, weil, das ist das Besondere an diesem Film generell, er soll möglichst dokumentarisch wirken, ja, also auch Gravity hat auch aus dem Grund sehr lange Einstellungen, weil es angelehnt ist an Weltraumdokumentarfilme oder an Aufnahmen, an echte Aufnahmen aus dem Weltall, die auch nicht geschnitten sind, sondern das sind lange ununterbrochene Aufnahmen. Ob jetzt von irgendwie der von irgendeinem Space Shuttle oder wie sie auf dem Mond landen. Da gibt es in dem Fall keine Schnitte in diesen dokumentarischen Aufnahmen. Bei Children of Man war von Anfang an das ästhetische Ziel, wir wollen, dass das Ganze wie eine Dokumentation wirkt. Das ist zwar ein in Anführungszeichen Science-Fiction-Film, er spielt in der Zukunft, aber es ist eine Art Anti-Blade Runner. Es ist nicht eine futuristische Architektur mit fliegenden Autos, sondern es ist in der Realität verwurzelt. Und er ist ja tatsächlich auch sehr, sehr nah in der Realität mit dem, was er zeigt, erschreckend nah teilweise, wird auch immer wieder gerne herangezogen, wenn irgendwelche Krisensituationen sind auf der Welt, ob das jetzt die Pandemie war oder auch Trumps erste Amtszeit. Man verweist dann in Artikeln immer wieder gerne auf dieses dystopische Bild, was Children of Men zeigt. Und das wird durch diese dokumentarische Ästhetik natürlich sehr stark herausgearbeitet. Und das eine, was sie dazu verwenden, ist die Handkamera als Mittel, weil die Handkamera halt so ein immer leicht wackeliges Bild liefert, das wir durch jahrelange filmische Sozialisation mit dokumentarischen Bildern verbinden, wird dieser Look erzeugt, also diese Unmittelbarkeit, diese Authentizität, das, was schon im Cinema Verité und Direct Cinema in den 50er, 60er Jahren gemacht wurde. Es wirkt auf uns einfach echter, wahrhafter, wenn das Bild so leicht, unperfekt wackelt, sage ich mal. Und das ist das eine Mittel, was sie eben eingesetzt haben. Und das andere war eben, wir arbeiten mit Plansequenzen, wir arbeiten mit langen, unterbrochenen Einstellungen. Lehnen sich damit ein Stück weit an der Bazin'schen, an der Ursprungstheorie der Plansequenz eigentlich an, dass das lange ungeschnittene Bild einen höheren Realitätsanspruch hat als die geschnittene Sequenz, weil es die Einheit von Raum und Zeit wahrt, weil unser Blick ununterbrochen am Geschehen heftet und weil unser Blick auch gleichzeitig sich aussuchen kann, worauf er sich gerade richtet. Und dadurch wird sozusagen der Realitätsgehalt gesteigert. Und das ist auch ein Grund für diese langen Sequenzen in Children of Man. Auf jeden Fall wussten sie, sie wollen es auf diese Weise machen. Sie wollen es nicht auf die herkömmliche Weise auflösen, eine Action-Szene mit 1000 Schnitten. Und dann kam eben die Idee, okay, wenn wir es nicht mit Greenscreen machen, was können wir machen? Wir setzen das Auto auf ein anderes Gefährt sozusagen drauf, auf einen fahrbaren Untersatz. Dieser wird gesteuert von zwei quasi Go-Kart-Fahrern, wenn man so will. Einer sitzt vorne, einer sitzt hinten, so tief, dass man sie durch die Scheiben des eigentlichen, des Filmautos sozusagen nicht sieht. Und auf dem Dach, das geöffnet werden kann, des Autos, befindet sich eine Art Dolly-Gestell, auf dem ein Kamerakopf automatisch hin und her gelenkt werden kann. Ein sogenannter Sparrowhead-Kopf, also Sparrow von Spatz. Wenn man sich vorstellt, wie so ein Vogel seinen Kopf bewegt, der in alle Richtungen gucken kann, zick, zack, zack. Und das kann dieser Kopf eben auch. Und der fährt auf diesen Schienen auf dem Dach entlang und kann sich im Grunde in alle Richtungen drehen. Und gleichzeitig saßen die Schauspielenden auf Sitzen, die auch hin und her geschoben werden konnten, die nach hinten geklappt werden konnten, sodass sie immer dann aus dem Weg waren, wenn die Kamera sich dort umher bewegt. Die Windschutzscheibe konnte geöffnet werden, sodass die Kamera rausfährt. Also es war ein ungeheures Gefährt, was die da konstruiert und gebaut haben. Und diese ganze Vorrichtung, diese Doggycam, Sparrowhead-Vorrichtung, die sie da gebastelt haben, hat auch einen Technik-Oscar gewonnen. Also nicht für den Film, sondern als Erfindung generell. Dass eben solche Aufnahmen überhaupt möglich waren. Und ja, das hat für uns Zuschauer natürlich eine unglaubliche Wirkung. Was man auch wirklich nicht glaubt, ist, wenn man das sieht, dass das eben nicht eine durchgängige Sequenz ist, sondern dass das zusammengeschnitten ist aus 6 verschiedenen Segmenten, die an 3 verschiedenen Locations gedreht wurden über einen Zeitraum von 8 Tagen. Und es ist das natürlich mit Hilfe von digitalen Mitteln so zusammengesetzt ist, dass es wie aus einem Guss wirkt. Das heißt, es wurde zwar mit analogen Mitteln gedreht, aber dann hat am Ende natürlich haben digitale Mittel geholfen, um das zu einer scheinbar zusammenhängenden Sequenz zu bauen.
Was das Besondere an Alfonso Cuarons Einsatz von Plansequenzen im Vergleich zu anderen Regisseuren?
Also was besonders ist, dass das die Plansequenz oder der Long Take wirklich ein ganz zentrales Stilmittel von Cuaron sind. Also das sind Teil seines dezidierten Filmstils als Regisseur. Andere Filmschaffende wenden immer mal wieder hier und da eine Sequenz an, aber dass man so konsequent eigentlich im ganzen Werk das immer wieder einsetzt, ist selten. Und Cuaron hat sich dadurch zu einem der bedeutendsten Long-Take-Stilisten des 21. Jahrhunderts entwickelt. Er hat aber auch schon früh damit angefangen. Also er hat schon in den Filmen der 90er Jahre das immer wieder vereinzelt eingesetzt. Also zum Beispiel in Great Expectations, der Charles Dickens-Adaption mit Ethan Hawke und Gwyneth Paltrow, gibt es eine 5-minütige Sequenz, in der Hawke aus einem Museum rausläuft, durch einen strömenden Regen durch die halbe Stadt rennt und dann in ein Restaurant und Paltrow da rausführt, ist mit versteckten Schnitten gedreht, aber wirkt halt wie eine durchgängige Sequenz und hat dadurch natürlich einen besonderen dramatischen Effekt. Oder Tu Mama Tambien, den er in Mexiko, seinem Heimatland, gedreht hat, wo bereits Emanuel Lubezki die Kamera geführt hat. Das ist auch ganz wichtig, dass man das dazu sagt, dass die im Grunde bei allen Sachen, so gut es geht, zusammenarbeiten, wenn es das Schedule, sag ich mal, erlaubt. Also Lubezki als Kameramann ist ein ganz wichtiger Verbündeter für Caron und selbst ein großer Fan auch des Long Takes, weshalb er das auch in anderen Filmen gerne immer wieder einsetzt und zum Beispiel auch in den Filmen von Alejandro González Iñárritu, der ebenfalls aus Mexiko kommt. Lubezki kommt auch aus Mexiko und mit dem Lubezki Birdman und The Revenant gedreht hat. Also auch da haben wir immer wieder diese langen, aufwendigen Sequenzen. Und eben in Tu Mama Tambien, dem Film, den die beiden gemacht haben, haben wir eine Einstellung, die ist 7-8 Minuten lang. Und generell haben wir eine durchschnittliche Einstellungslänge von 20 Sekunden, was relativ lang ist für einen Film, der über 2 Stunden dauert. Und sogar in dem Harry Potter Film, den Cuaron gedreht hat, wo er natürlich stilistisch ein bisschen eingeschränkter war mit dem, was er machen kann, weil er natürlich irgendwie auch dem Harry Potter Franchise irgendwie gerecht werden musste. Selbst da kann man das teilweise erkennen. Also selbst der Harry Potter Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, meiner Meinung nach der beste Harry Potter Film dank Cuarons Regie, sticht schon ein bisschen heraus stilistisch. Und er setzt es halt immer wieder ein als Stilmittel. Eben zum einen, weil es die Einheit von Raum und Zeit nun mal bewahrt und diesen Realismusanspruch irgendwie, den Bazin schon aufgestellt hat, Ende der 40er Jahre, als er das Wort Plansequenz im Grunde erfunden hat in dem Kontext. Das sozusagen ist einer der Gründe, warum er das macht. Und dieses Dokumentarische, was jetzt zum Beispiel ein Film wie Children of Men dadurch erhält. Und das andere, weswegen er und Lubezki das immer wieder machen, ist das Verhältnis von Figur zur Umgebung. Das heißt, wenn man einen Schauspieler von einer Schauspielerin relativ nah filmt, dann steht natürlich die Figur im Vordergrund, der Charakter. Wenn man ein bisschen weiter weggeht mit der Kamera und das Ganze eher total aufnimmt, sieht man natürlich mehr von der Umgebung. Und wenn man das beides verbindet in einer Einstellung oder immer mal wieder wechselt zwischen Nahaufnahmen, weiteren Aufnahmen, aber eben ohne Schnitt, dann schafft man so eine Art Balance zwischen Charakter, Figur und Umgebung. Also Sie sehen es eigentlich als das beste Mittel an, um eine Filmfigur zu charakterisieren in der filmischen Umgebung, in der sie sich befindet. Also wenn man nochmal an Children of Men zum Beispiel denkt, die allererste Sequenz des Films schon, ebenfalls eine kleine Plansequenz zusammengesetzt aus 2 separat gefilmten Einstellungen, die dann verbunden wurden fängt an mit Clive Owen, der sich einen Kaffee holt in einem Café und dann geht er raus aus diesem Café, die Kamera folgt so ein bisschen, bleibt aber ein Stück weit zurück, weil eben da ein versteckter Schnitt gesetzt werden musste und dann geht sie sozusagen raus und dann filmt sie dieses London der Zukunft. Das heißt, wir haben erst den Charakter kennengelernt, dann haben wir jetzt sozusagen ein Stück weit die Umwelt kennengelernt, dann fährt sie wieder um die Figur herum, ist wieder an der Figur dran. Und so haben wir einen ständigen Wechsel, einen ständigen Rhythmus von Figur und ihrer Umgebung. Und das machen sie halt sehr konsequent und das machen sie sogar bei einem Film wie Gravity, der komplett im Weltraum spielt.
Wahrscheinlich eine blöde Frage, zumal nach allem, was du schon gesagt hast, aber verändert sich die Wirkung der Filme eigentlich durch den häufigen Einsatz von Plansequenzen?
Also ich würde sagen, schon. Children of Men oder Gravity wären nicht die Filme, die sie sind, wenn sie mit anderen Stilmitteln gearbeitet hätten. Ja. Also wenn man überlegt, Children of Men kam 2006 in die Kinos. Und er hat sehr aufwendige Actionsequenzen, wie eben die Sequenz mit dem Auto. Und es gibt noch eine zweite größere Gefechtsszene gegen Ende, die auch an verschiedenen Orten gedreht wurde, aber dann im Film wie eine durchgängige 7- oder 8-minütige Einstellung wirkt. Und er kam zu einer Zeit ins Kino, wo zum Beispiel die Bourne-Filme mit Matt Damon gerade in den Kinos liefen oder die Fluch der Karibik-Filme mit Johnny Depp, deren Actionsequenzen ja mit unglaublich vielen Schnitten arbeiten. Also das ist ja ein echtes Einstellungsgewitter, sag ich mal. Und klar kann man, also sind das gute Filme und man kann auch sich an das ein oder andere erinnern, aber letzten Endes verpufft das Ganze dadurch so ein bisschen. Also die einzelnen Sequenzen werden dadurch eher Standard. Während die Sequenzen, die Cuaron inszeniert, das bleibt wirklich haften. Das hat eine Wirkung, die einen so packt in dem Moment, dass man auch hinterher immer wieder sich zurückerinnern kann wie an diese Sequenzen und dass die eben einem in Erinnerung bleiben. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum Cuaron und Lubezki diese Sequenzen einsetzen. Sie sind es selbst eigentlich leid, immer wieder Filme zu sehen, die gleiche Standardauflösung haben. Also das haben sie auch selbst, habe ich auch im Interview nachgelesen, gesagt. Also dieses klassische Schuss, Gegenschuss, Totale, dann nah, dann mal die Perspektive, A, B, C, A, B, C, was auch immer. Das finden sie einfach langweilig und deshalb versuchen sie, Filme zu machen, die das aufbrechen, die was anderes probieren. Und meines Erachtens gelingt es. Also Children of Men zum Beispiel hat ein riesiges Renommee im Laufe der Zeit bekommen. Als er rausgekommen ist, wurde er von der Kritik schon von Anfang an gefeiert, aber er hat das Publikum nicht gefunden, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch sehr schwer zu vermarkten war. Ja, ich meine, wir haben ja einen Film, der so eine Mischung ist aus Blockbuster, Hollywood-Blockbuster einerseits, Genrefilm, Sci-Fi, Action mit Stars wie Julianne Moore. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber Cuaron, der quasi als Autorenfilmer eine ganz eigene Vision hat, ganz strikte Stilmittel einsetzt. Und das hat sozusagen sowohl das Arthouse-Publikum vielleicht verschreckt, weil die dachten, das ist ein Blockbuster à la Hollywood. Und die Blockbuster-Leute hat es verschreckt, weil sie dachten, das ist jetzt irgendwie ein artsy Kunstfilm. Und deswegen hat er anfangs sein Publikum nicht gefunden. Aber er ist sehr, 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 also er hat einen Kult letzten Endes auch mittlerweile und ein Renommee, das dazu führt, dass er in fast allen besten Listen, wenn man mal guckt, so die besten Filme die besten Filme des neuen Jahrtausends oder die besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten oder 100 Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt oder sowas, überall ist Children of Men mit dabei. Und das zeigt ja, dass er eine gewisse, dass er irgendwie nachwirkt und auch Gravity. Also ich möchte einen anderen Weltraumfilm sehen, Science-Fiction-Film sehen, der eine ähnlich starke Wirkung entfaltet, wie Gravity das tut. Ja? Und ich meine, er hat ja auch 7 Oscars oder sowas gewonnen. Also für mich ändert sich die Wirkung dadurch. Für mich hat es einen nachhaltigeren Effekt auf jeden Fall. Und macht es zu etwas Besonderem, was es von den sonstigen Filmen ähnlicher Genres abhebt.
Dazu fällt mir ein, gerade eben, wenn man an schnelle Schnitte denkt, mit denen wir ja quasi überschüttet wurden in diesem Jahrtausend, ruhiger sind Plansequenzen nicht unbedingt, oder? Vom Bild her. Man denkt ja immer, es könnte so eine Plansequenz, eine lange Einstellung, das ist ein ruhiges Bild, aber es gibt durchaus jede Menge Dynamik in Plansequenzen, oder? Das ist ja auch das, was dich dran interessiert.
Genau, also es gibt letzten Endes beide Sorten. Also wenn man zurückgeht auf die Ursprungsdefinition der Plansequenz von André Bazin, dann hatte er das ja vor allen Dingen ausgehend von Citizen Kane, von Orson Welles definiert, ausgehend von Filmen wie La Règle du Jeu von Jean Renoir. Und das sind Filme, die relativ wenig Bewegung eigentlich haben, wo eben die Länge der Einstellung dadurch entsteht, dass wir einen sehr scharfen Bildvorder- und einen scharfen Bildhintergrund haben und dadurch in die Tiefe des Bildes hinein inszeniert werden kann. Und dadurch sind wir nicht gezwungen, hin und her zu schneiden, sondern wir können alles in einem Bild zeigen. Und das gibt es als Prinzip natürlich immer noch sehr stark im Weltkino überall, dass mit sehr, sehr langen Einstellungen gearbeitet wird, wo eben relativ wenig Bewegung ist. Und das sind auch Plansequenzen. Aber dann gibt es eben diese choreografierten Sequenzen, die im Grunde wie Tänze wirken. Und das sind die mich interessieren. Es heißt nicht, dass die Filme dadurch ruhiger sind, weil sie weniger Schnitte insgesamt haben. Ja, also das wurde auch schon mehrfach untersucht. Es gibt Filme, die sehr, sehr viele Schnitte haben und ruhiger wirken als jetzt zum Beispiel ein Film wie Gravity natürlich. Ja, also es geht dann letzten Endes darum, wie wird diese lange Einstellung im Film inszeniert, und wenn da ganz viel passiert und eben ganz viel Action wie jetzt in einigen Filmen von Cuarón, aber auch nicht in allen, das muss man ja auch dazu sagen, also Cuarón ist ja jetzt kein Action-Regisseur, also wenn man sich zum Beispiel Roma anschaut, den zweiten Film, für den er dann den Oscar gewonnen hat als bester Regisseur, das sind ja ganz sanfte, lange Einstellungen, auch da haben wir ganz viele Plansequenzen, aber relativ wenig Aktivität der Kamera, und auch das hat er eben wieder angepasst an die Handlung des Films, an das, was er zeigen will. Also es kommt auf die Inszenierung der jeweiligen Einstellung drauf an. Es kommt darauf an, wie präsentiere ich diese Einstellung, zeige ich in dieser Einstellung eben nun mal sehr viel Action, macht die Kamera sehr viel, bewegen sich die Figuren oder nehme ich das zurück? Also der Einsatz dieses Stilmittels allein sagt noch nicht aus, wie ruhig oder unruhig das Bild wirkt, wie mobil oder nicht mobil das Ganze wirkt. Das sind halt im Grunde verschiedene Kategorien der Plansequenz. Mich interessieren in der Ausstellung vor allen Dingen eben die, wo viel Bewegung ist, wo wir komplexe Choreografien haben, weil das eben für mich eine besondere Schönheit mit sich bringt, eine besondere Faszination, eine besondere Immersion, die ich halt gerne in den Ausstellungsraum übertragen wollte.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war mein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen ist und uns mitnimmt in ein Labyrinth aus bewegten Bildern, das die Ästhetik der Kamerafahrt erlebbar macht. Er hat uns heute das besondere Verhältnis des Regisseurs Alfonso Cuarón zur Plansequenz erläutert. Sichert euch am besten jetzt schon Tickets für die Filme von Cuarón und seinem Kameramann Emanuel Lubezki, die im Juni im Kino des DFF zu sehen sind. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcast Filmgeschichten Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.